Herzlich willkommen im Podcast von Null auf Handwerk, der Veränderungspodcast für Handwerker in der Dachregion, die sich weiterentwickeln wollen. Digitalisierung und Handwerk treffen aufeinander. Und weil das so ist, gucken wir uns in diesem Podcast nicht nur die Technik an, sondern auch den Menschen hinter der Technik. Neben spannenden Themen, die für Unternehmer wirklich wichtig sind, schauen wir uns auch erfolgreiche Personen an und fragen sie, warum sie Erfolg haben, was sie für ihren Erfolg tun, wie sie das gemacht haben und adaptieren diese Eigenschaften auf das Handwerk. Mein Name ist Jan Voges, Dachdeckermeister und Vortragsredner.
Ja, und mein Name ist Markus Klarmann, Digitalisierungsberater und Dachdeckermeister. Unser Gast unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Er möchte, dass wir zu jeder Zeit finanziell gut aufgestellt und für alle Widrigkeiten abgesichert sind. Heute sprechen wir unter anderem über Führungsstile, Kommunikation und Teamentwicklung. Jan, verrate uns doch mal, wer ist heute bei uns zu Gast?
Ja, Markus, danke für die Einleitung. Und heute haben wir hier den Marco zu Gast. Okay, schon tatsächlich sehr lange. Schön, dass du heute hier bist. Aber bevor wir jetzt richtig einsteigen, stell dich doch einfach mal kurz selber vor mit ein paar Worten.
Ja, erstmal herzlich willkommen, ihr beiden. Danke, dass ich da sein darf, dass wir mal ein bisschen über das Thema Führung sprechen. Mein Name, wie gesagt, Marco Leucci, bin jetzt 49 Jahre alt, werde dieses Jahr 50, verheiratet, habe 3 Kinder und bin seit rund 26 Jahren etwa in der Finanzdienstleistung unterwegs und habe mich da auf das Thema Baufinanzierung fokussiert und über die letzten Jahre ausschließlich in der Personalverantwortung unterwegs gewesen. Das heißt, ich leite das Thema Baufinanzierung in Deutschland für die Swiss Life Select GmbH. Und ja, habe da halt ganz, ganz viel mit Herausforderungen so im Tagesgeschäft mit Führung zu tun, weil Führung heißt halt eben mit Menschen klarkommen, mit Menschen reden, für mich zumindest. Und da, wo Menschen zusammenkommen, Menschen arbeiten, da hast du halt auch häufig Kommunikationsprobleme. Und dann ist eben gute Führung gefragt, um die Menschen zu guten Ergebnissen zu bringen.
Ja, es ist ja so ein Finanzdienstleister, das ist ja schon Finanzbranche, Bankenwelt, man trägt einen Anzug, Krawatte, da ist ja wahrscheinlich Führung eher hierarchisch und eher klassisch angeordnet. Wie und warum zerstören denn klassische und hierarchische Führungsstile Unternehmen oder was richtet das für einen gesellschaftlichen Schaden an, wenn so ein klassischer Führungsstil auf junge, motivierte oder auch ältere, motivierte Mitarbeiter trifft, die sich halt eben nicht entfalten können?
Ja. Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, es gibt gar nicht so viele Unterschiede zwischen der Industrie und dem Handwerk oder eben dem Handel oder auch unserer Branche. Führung, wenn du das auf die Basis reduzierst, ist immer dasselbe. Und wenn man mal überlegt, wie sich das in den letzten Jahren durch Globalisierung, durch die Ausbreitung von Medien und so weiter verändert hat, stellen wir einfach fest, ich habe vor 26 Jahren angefangen, da war das ganz klassisch, hierarchisch durchstrukturiert, Vorstand, darunter Abteilungsleiter etc., also eine ganz klassische Hierarchie. Und die Welt war vielleicht vor 20 Jahren weniger komplex, als sie das heute ist. Sie war weniger vernetzt und sie hatte da die Möglichkeit, eben die Dinge leichter zu handeln. Und ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren stark verändert, weil Informationen sind transparent, für jeden nachvollziehbar, wo vielleicht eine Firma in der Hierarchie sagt, ja, das gibt hier so Informationen, die dürfen wir auf gar keinen Fall mit unseren Mitarbeitern teilen. Das ist, je nachdem, in welcher Branche du unterwegs bist, mit Sicherheit ein Punkt, den man heute berücksichtigen muss. Und ich habe für den Bereich, für den ich verantwortlich bin, irgendwann in 2016, 2017 festgestellt, dass die Art der Führung die Menschen nicht glücklich macht, mich nicht glücklich macht und wir einfach gar nicht die Ergebnisse erzielen, die wir gerne erzielen wollen. Und dann haben wir sukzessive uns auf den Weg gemacht und haben Hierarchien in dem Rahmen abgebaut, in dem wir sie abbauen konnten. Also alles, wo quasi wir Finanzierungsspezialisten unter uns waren, haben wir neu organisiert und haben das versucht in einem System, was nach wie vor hierarchisch aufgebaut ist, zu implementieren. Das hat super geklappt. Wir haben tolle Wachstumsstory über die letzten Jahre. Die Menschen sind sehr, sehr zufrieden, sehr loyal. Wir haben eine tolle Kultur dadurch aufgebaut. Aber auf der anderen Seite reibt das jetzt in den letzten Wochen, Monaten auch immer mehr mit der klassischen Welt, wo wir ein Teil von sind. Und ja, das macht die Sache eigentlich spannend. Also man lernt da jetzt eine ganze Menge, weil hier ganz viele Probleme offensichtlich werden.
Ja, lassen sich denn überhaupt klassische Systeme, klassische Führungsstile, lassen die sich denn überhaupt mit einem, also erstmal, wenn wir jetzt Führungsstile vergleichen, dann sagen wir haben einmal eine Hierarchiepyramide. Da gibt es ja dieses Organigramm, vielleicht kennen das einige, mit den Vögeln auf diesem Tannenbaum, wo dann da steht, die von oben nach unten gucken, sehen nur Scheiße und die von unten nach oben gucken, sehen nur Arschlöcher. Lässt sich denn so etwas überhaupt kombinieren? Ja, mit einem Netzwerk, was agiert wie ein Netzwerk, wo Transparenz und Informationsfluss im Prinzip, ja, zumindest mal sich auf Augenhöhe begegnet.
Ja, also ich glaube schon, also die Erfahrung bei uns hat es auf jeden Fall gezeigt, dass das so funktioniert. Wobei das, muss ich sagen, das war eine unbewusste Kompetenz, die wir hier hatten. Das heißt, wir haben einfach aus Versehen viele Sachen richtig gemacht und haben so ein, zwei Jahre später gemerkt, warum ist das eigentlich bei uns so viel besser gelaufen als in der normalen Welt? Und haben dann festgestellt, okay, das waren die Dinge, die wir hier anders gemacht haben. Wir haben zum Beispiel gesagt, okay, Kompetenz, da wo Kompetenz ist, da werden Entscheidungen getroffen über Dinge, die für die Zukunft wichtig sind, die wir verändern wollen. Und das ist ja bei der Hierarchie oder bei der Pyramide, von der du gerade gesprochen hast, mit den Vögeln, in der Hierarchie ganz klassisch. Entscheidungen werden immer ganz oben getroffen. Leider ist die Kompetenz nicht ganz oben. So, und das heißt, an Informationen auf dem Weg nach oben geht immer viel Kompetenz verloren. Und gerade in großen Konzernen ist es ja noch viel schlimmer als im Handwerk. Im Handwerk setzen wir ja mal voraus, dass derjenige, dem eine Firma gehört, auch irgendwann mal an der Basis seine Arbeit gemacht hat und weiß, wovon er spricht. Das ist ja in einem Konzern nicht zwingend so. Du heißt, da kommen irgendwelche Manager, die werden eingestellt, um irgendwas zu organisieren. Und die haben ja nicht zwingend immer auch die Fachkompetenz für die Probleme, die gelöst werden müssen. Das ist, glaube ich, der einzigste große Unterschied zwischen einem Handwerksbetrieb und der Situation, in der wir unterwegs sind. Aber am Ende des Tages haben wir gut daran getan, dass wir die Kompetenz auf der Stelle genutzt haben, wo sie halt ist. Und dort werden Entscheidungen getroffen, wie Arbeitsweisen sich ändern. Unser Markt ist ja auch volatil. Ja, das heißt, jetzt haben wir gerade mal die stärkste Zinsanpassung ever. Also ich glaube, das gab es noch nie, dass sich der Zinssatz verdreifacht oder vervierfacht hat innerhalb von 5-6 Monaten. Das bedeutet für mich, ich muss super geländegängig sein. Ich muss ganz schnell mich umstellen können. Und wenn ich da nicht an der Basis höre, was notwendig ist, dann habe ich schon verloren.
Es kommt ja auch vor bei großen Hierarchien, dass das Unternehmensziel ja auch unten gar nicht so richtig ankommt. Wie siehst du das denn? Wie wichtig ist es, gemeinsam ein klares Ziel zu haben? Vision, Mission?
Das ist das Allerwichtigste das ist unser Learning aus der Veränderung über die letzten 6 Jahre. Also wir haben uns 2016 auf den Weg gemacht, 2017 ging das dann so langsam los. Und das kann man im Endeffekt, wir beschreiben das bei uns, wir haben mal so eine, wir haben mal unsere Werte aufgeschrieben und unsere Prinzipien, nach denen wir arbeiten wollen, zumindest für den Bereich, für den ich verantwortlich bin. Und wir sprechen dort als zentralen Punkt immer über das Thema Dreiklang. Das heißt, jede Entscheidung zum Thema Veränderung und wirtschaftlich etc. stellen wir immer über 3 Fragen. Ist es gut für die Firma? Ist es gut für den Berater? Und ist es gut für den Kunden? Und wir beschäftigen uns prinzipiell in der Veränderung immer nur mit Themen, die diese 3 Punkte mit Ja beantworten. Wenn einer davon Nein ist, dann beschäftige ich mich nicht damit. Und das ist ganz, ganz schwierig, weil eine Firma natürlich immer erstmal ihren Vorteil sieht und lernen muss, dass der Mitarbeiter aber ein wichtiger Teil davon ist. Und wenn der nicht gut ist und wenn es auch nicht gut für den Kunden ist, dann hat es halt heute in der Welt, in der wir unterwegs sind, was Thema, was ich vorhin angesprochen habe, Transparenz, alles kannst du im Internet googeln. Wenn du das nicht hinbekommst, dass du dem gerecht wirst, diesem Dreiklang, so nennen wir das, dann hast du schon verloren. Und das wird mit Sicherheit noch eine Zeit lang gut gehen. Aber ich glaube, für die Firmen, die sich langfristig aufstellen wollen, die brauchen halt ein starkes Warum. Das sagt sich so leicht und überall steht das auch beschrieben. Du musst ein starkes Warum haben und du musst den Purpose haben und, und. Aber jetzt stelle ich mir mal vor, ich bin Mitte 50, Dachdeckermeister oder Dachdeckergeselle und mache seit 35 Jahren meinen Job. Und jetzt kommt einer und sagt, du musst dir aber mal über den tieferen Sinn deiner Arbeit Gedanken machen. Du bist ja gar nicht so geprägt. Deine Eltern haben dich nicht so erzogen. Die haben gesagt, Junge, mach einen anständigen Job. Du wirst Dachdecker, hast immer was zu tun. Die Eltern haben auch bestimmt, wo du dein Girokonto eröffnest. Die haben alles bestimmt. Das ist ja eine Phase, wie du als Mensch geprägt wirst, die du zu durchlaufen hast. Und diesen Menschen dann zu sagen, das Warum, ist viel, viel schwieriger als einem 25-Jährigen, der das schon von sich aus einfordert. Und ich weiß, Jan hat Kinder, weiß nicht, wie das bei dir ist, Markus. Ich habe 3 Kinder, wie gesagt. Und das ist ja mit Kindern in der Erziehung genau das Gleiche. Die fragen ja auch immer, warum? Ja, und wenn die älter werden, dann provozieren die dich auch. Und du sagst, kannst du bitte mal den Rasen mähen? Warum? Warum machst du das nicht? Ja, aber ich bin hier der Chef und du mähst jetzt den Rasen. Das ist keine Begründung mehr. Es funktioniert nicht mehr, weil ich könnte mich jetzt wieder in die Steinzeit zurückversetzen und sagen, noch ein Widerwort und du kriegst eine Yachtreise. Aber das bringt uns ja auch nicht weiter. Ne? Das bringt dich höchstens mit dem Gesetz in Konflikt, weil dann heute würden dich deine Kinder anzeigen, ja, wegen Misshandlung. Früher war das völlig normal. Ne? Und deswegen ist das Warum sehr, sehr wichtig. Aber auch es bedarf eben auch viel Geduld und viel Fingerspitzengefühl, den Menschen ein Warum zu geben, weil nicht jeder hat das. Und nicht jeder versteht das, dass es eins braucht. Also musst du es einfach lernen. Ne? Und ich habe mal gelernt, wer keine Ziele hat, der bekommt halt welche. Ja, hat sich so vor 20 Jahren, hat man das mal so zu mir gesagt. Aber am Ende des Tages, wenn du dich ein bisschen mit den Menschen beschäftigst, und ich glaube, Führung bedeutet auch, auf Augenhöhe mit den Menschen zu sein, zu sprechen, zu verstehen, was sind deren Bedürfnisse. Und wenn ich mich auf die Ebene herablasse und loslasse aus dieser Hierarchie und wir gehen auf Augenhöhe. Ich habe zum Beispiel eine Philosophie, die uns sehr, sehr viel weitergebracht hat, ist zuhören, um zu verstehen. Und in der Vergangenheit und auch in der Erziehung erwische ich mich halt immer, indem ich sage, ich höre zu, um zu antworten, gerade bei meinen Kindern. Ja? Und das ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt.
Wer keine Ziele hat, der bekommt welche.
Ja.
Das hört sich so nach Carsten Maschmeyer an. Du bist ja schon sehr lange in dem Unternehmen und das hat ja Carsten Maschmeyer mal aufgebaut. Der ist ja bekannt durch Höhle der Löwen. Hat der diesen Begriff geprägt?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Aber das kommt so ein bisschen aus der Zeit. Und gerade wenn man jetzt einen Carsten Maschmeyer nimmt, der natürlich als Person extrem polarisiert, da gibt's ja unterschiedlichste Wahrnehmungen, ja, zu der Person. Ich habe von dem ganz, ganz viele positive Dinge wie Unternehmertum und Mindset, Geisteshaltung gelernt. Und ich muss sagen, ich habe ja jetzt den Vergleich, wir waren früher eben durch ihn ein inhabergeführtes Unternehmen und heute sind wir eben ein Konzern. Und ich kann nur sagen, dass sich viele Dinge durch die Konzernarbeit verbessert haben, weil sie strukturierter waren, organisierter sind. Aber das Thema Veränderung, Dinge nach vorne bringen, Wachstum ist in einem inhabergeführten Unternehmen mit Carsten Maschmeyer mit Sicherheit besser gewesen.
Also es ist ja so der Klassiker im Handwerk, dass Unternehmen Inhaber geführt sind. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, weil halt Entscheidungen schnell getroffen werden können, weil halt man sich persönlich kennt, man braucht keine großen Treffen und Meetings einberufen, um mal alle zusammenzukriegen, sondern man sieht sich ja sowieso jeden Tag und kann halt nahezu täglich justieren, wenn man das möchte. Also sicherlich sollte man nicht zu viel justieren, aber man hat auf jeden Fall die kurzen und die kürzeren Wege auf jeden Fall zumindest im Verhältnis aus der Perspektive zu einem Konzern oder zu einem, ja, ich sage mal, zu einem großen Mittelständler, ne, wo schon, ich sage mal, das geht ja sicherlich ab 50 bis 100 Mitarbeiter, geht das ja los, dass man da nicht mehr jeden immer sieht und dann einen Tisch bekommt. Das ist natürlich ein unglaublicher Vorteil im Moment von kleinen Unternehmen. Ich sage mal, ich das jetzt mal aus meiner Sicht sagen, so bis Teams bis 20 Mitarbeiter.
Ja.
Jetzt haben wir über Ziele gesprochen. Auf welcher Ebene sollte denn so ein Ziel liegen? Sollte das eher auf der emotionalen Ebene liegen? Sollte es sich, also sollte es darum gehen, was man gesellschaftlich verbessern kann für die Kinder, für die Zukunft, oder sollte es dabei nur um ja, Unternehmenszahlen, Daten und Fakten gehen?
Ja, das ist ja eigentlich eine geschlossene Frage, ne? Da kannst du ja nur falsch drauf antworten, wenn du jetzt sagst, nee, es geht um Zahlen, Daten, Fakten. Am Ende des Tages will ich es mal so versuchen. Jedes Unternehmen hat als ersten Zweck immer, es möchte Geld verdienen. Das ist auch legitim. Ja, aber stell mir selbst die Frage, was möchte ich für eine Arbeit tun? Möchte ich eine sinnhafte Arbeit tun? Und in dem Bereich, in dem ihr unterwegs seid, als Dachdecker, ist das ja relativ einfach zu transportieren. Ihr gebt Menschen ein Dach über dem Kopf. Ja, das ist eine sinnvolle Arbeit, die ihr macht. Drogendealer ist jetzt keine sinnvolle Aufgabe. Kann man auch sein Geld mitverdienen, ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, dass man immer den Sinn in der Tätigkeit herausstellen muss. Und daran immer arbeiten sollte. Ich glaube, gerade heute in der Welt ist das eben ganz, ganz wichtig. Und im Handwerk geht das halt perfekt, weil das ja, Menschen müssen immer wohnen. Deswegen ist mein Job und euer Job eigentlich gar nicht so weit auseinander. Ich lebe davon, dass Menschen immer wohnen müssen. Es ist völlig egal, was passiert. Ob die Zinsen steigen, ob die Zinsen fallen, ob die Menschen viel Geld haben, wenig Geld. Die müssen immer wohnen. Entweder in einer Mietwohnung und irgendeinem gehört die Mietwohnung, oder in den eigenen vier Wänden. Und da muss auch immer was renoviert werden und dann kommt ihr wieder ins Spiel. Das heißt, wir sind alle drei in diesem Ökosystem zu Hause, sind wir unterwegs. Und in diesem Ökosystem zu Hause gibt es eben ganz, ganz viele Marktteilnehmer, die sich da tummeln und die Probleme lösen für Kunden. Und die alle haben starkes Warum und die können das eben auch super übertragen auf ihre Mitarbeiter, dass du eben nachdem ein Projekt abgeschlossen ist, da auch mal dich hinstellst und sagst, was haben wir hier Tolles geschaffen, vorher, nachher. Ja, wenn wir jetzt sehen, die Handwerksunternehmen, die erfolgreich am Markt im Online-Marketing unterwegs sind, wie machen die das? Die schlachten das aus, was vorher, nachher, was haben wir geschafft, wie ist das Gefühl, wenn mit uns oder wie ist das Mitarbeitergefühl? Das geben die Posts von den Menschen, die das gut machen. Und bei dir, Jan, du zeigst das ja jeden Tag, kann man das wirklich sehen und dann identifizieren sich vielleicht auch die richtigen Menschen damit, wie es sein würde, in so einer Firma zu arbeiten. Ja, weil ich habe gestern oder vorgestern was gehört, wenn man so die richtigen Macher haben möchte in der Firma, die wird man halt nie über Geld bekommen. Das wird nicht passieren, weil die brauchen dich nicht und die brauchen auch nicht Geld. Geld ist denen nicht wichtig. Die wollen eben die Wertschätzung haben, die wollen auf Augenhöhe, die wollen behandelt werden, die wollen auf Augenhöhe kommunizieren. Mehr bei den Jungen, weniger bei den Älteren. Und deswegen muss ich mir ja auch im Handwerk überlegen, weil ihr habt ja das stärkste Problem, was das Thema Generationswechsel angeht und Nachwuchs. Für euch ist dieses Thema Warum und Führung elementar, weil in Zukunft entscheidet sich da die Spreu vom Weizen. Der wenige Nachwuchs, den ihr habt, der wird sich ganz genau überlegen, wo er hingeht. Und wenn ihr die Macher haben wollt, die eben nicht alles nur für Kohle machen, dann müsst ihr ein gutes Angebot schaffen und müsst gut kommunizieren, ihr müsst gut mit den Menschen reden. Und das sieht man ja im Moment überall. Also bei uns ist das so, wir haben relativ hohe Fluktuationen. Menschen sind Burnout, erschöpft und haben einfach keinen Bock mehr, in dieser Hierarchiewelt zu arbeiten.
Ja, das ist so. Ist die Altersstruktur bei uns natürlich so dermaßen hoch, also im Handwerk, dass die Leute nichts anderes mehr machen, sondern die scheiden halt einfach aus. Also die lassen sich kaputt schreiben vom Arzt, haben ohnehin, ich sage mal, ja, nur noch wenige Jahre, bis sie in den Ruhestand gehen. Also wenn wir jetzt mal gerade unsere Branche nehmen, wo wir ja ein Drittel in den nächsten ja 7,5 Jahren der gewerblichen Arbeitnehmer verlieren, sind das schon dramatische Zahlen. Ich habe vorhin gerade erst bei Spiegel Online gelesen, aktuell fehlen 250.000 Handwerker. Das zieht sich ja durch viele andere Branchen auch durch die gesamte Dienstleistungsbranche. Und es gibt ja auch Statistiken darüber, die da sagen, dass 87% der Arbeitnehmer in Deutschland unzufrieden sind mit ihrem Job, nicht motiviert sind. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass halt ja ein unmotivierter Mitarbeiter vielleicht 30% von seiner Leistung bringt, wir aber 100% bezahlen, der Kunde 100% bezahlt, ist das eine verdammt schlechte Ausbeute und wird natürlich auch dazu führen, da wir natürlich auch als Industrienation aktuell technisch ausinvestiert sind. Also wir können natürlich noch in viele Innovationen, gerade was das Thema Digitalisierung angeht, investieren, aber das ist natürlich erstmal ein Riesenumschwung. In der klassischen Industriewelt sind wir ausinvestiert und können natürlich nur noch effektiver und effizienter werden, indem wir Menschen motivieren, einfach einen besseren Job zu machen. Nicht mehr krank zu sein, weniger krank zu sein und halt natürlich nicht auszufallen wegen Burnout. Na, das ist natürlich extrem wichtig. Also das hat ja auch viel also ich sag mal, eine Führungskraft hat ja schon eine hohe Verantwortung, was auch die Gesellschaft angeht, was die Gesundheit angeht. Das ist also mindestens so wichtig, wie jetzt ein Dachdecker oder ein Gerüstbauer darauf achten muss, dass seine Leute nicht vom Dach fallen und tot sind oder im Rollstuhl sitzen. Genauso müssen sie darauf achten, dass sie halt auch eben ja eine psychische Gesundheit behalten und halt eben nicht eben entsprechend ja auf der Stelle also nicht körperlich verheizt werden, nicht körperlich verheizt werden und natürlich auch nicht psychisch verheizt werden. Das ist natürlich ja eine extrem wichtige Geschichte.
Ja.
Ja, das Thema Führung haben wir jetzt viel gehabt. Das ist ein großes Thema. Wir haben ja auch über Veränderung gesprochen. Muss denn immer das große Rad der Veränderung gedreht werden oder können auch kleine Veränderungen Wirkung zeigen?
Also ich würde immer sagen, es geht immer nur in kleinen Schritten, weil wenn man jetzt mal große Firmen sich anschaut, und das kann man bei LinkedIn ganz toll erkennen. Wer da so sich so ein bisschen tummelt, der wird halt ganz viele Firmen finden, die irgendwas posten. Heute haben wir den Workshop gehabt, heute haben wir dies gehabt. Und da wird das von Marketingabteilungen schön aufgebläst mit tollen Fotos und wie toll ist die Kulturreise. Wenn du dann in diese Firmen reingehst, stellst du fest, da ist eine riesen Lücke zwischen gesagt, getan, ja. Und das ist einfach schwierig. Viele Firmen, große Firmen vor allen Dingen, und dann engagieren irgendwelche Unternehmensberater, Coaches und hast du nicht gesehen, um sie bei der Veränderung zu begleiten. Ich glaube, entweder du machst das aus dir selbst heraus, aus der Erkenntnis, oder es wird nichts werden. Und das kannst du nur in kleinen Schritten machen, weil du kannst es nicht anordnen und sagen, wir machen jetzt Veränderung. Du musst Bewusstsein dafür schaffen, du musst Einverständnis haben, dass die Menschen das auch wollen, die müssen das auch fühlen, dass sich das gut anfühlt. Du musst denen die Angst nehmen. Und deswegen ist Vertrauen in der Führung das Allerwichtigste, das Vertrauen aufzubauen, weil es am Ende des Tages eben auch Vertrauen reduziert Komplexität. Ja? Und wenn du es schaffst, eine hohe Komplexität zu reduzieren, weil du ein gutes Vertrauen hast, dann funktioniert das eben auch ganz gut. Ich habe für mich im Endeffekt auch festgestellt, wie wichtig es ist, wenn du dich nicht selbst führen kannst, kannst du auch nicht andere führen. Das heißt, der Weg beginnt immer bei dir selbst. Dich selbst reflektieren, dir mal ein Feedback zu deiner Person holen. Und auch wenn es weh tut, wenn man die Dinge, die man dann hört, wenn die nicht so schön sind. Und das wird zwangsläufig so sein. Also ich kann es für mich zumindest so sagen. Aber ich bin halt immer offen dafür, für Veränderungen. Und ich kann mich nicht vorne hinstellen, die Menschen führen und selbst sagen, ich gehe mich nicht weiterbilden, ich beschäftige mich nicht mit mir selbst und sage, ich führe eine Feedback-Kultur ein. Und selber will ich damit gar nichts zu tun haben. Das sind halt wirklich diese ganzen vielen kleinen Schritte. Und es fängt aus meiner Sicht, auch wenn es jetzt vielleicht hierarchisch ist, es fängt halt oben an. Wenn du nicht bereit bist, als der in einer Hierarchie, egal wie du sie lebst, oben stehst, wenn du nicht bereit bist, dich mit dir auseinanderzusetzen, mit dir selbst und was zu verändern, dann ist es immer nur unglaubwürdig und dann wird es nicht passieren.
Ja, du hast es die Frage 5 eigentlich schon fast beantwortet, die ich jetzt stellen möchte. Mhm. Du hast über Mitarbeiter, Workshops, Weiterentwicklung gesprochen und die Frage ist halt, wie wichtig siehst du die interne Kommunikation beziehungsweise die Teamentwicklung, mhm. weil das ja oft auch Zeit kostet und auch Geld, weil auch gerade im Handwerk, dann sind wir nicht produktiv, wir können dann sitzen dann im Raum und haben eine Weiterbildung. Und ich investiere ja in etwas, was man nicht anfassen kann. Ne? Wie wichtig siehst du das? Also hast du es ja eigentlich fast schon beantwortet, aber...
Das ist das Allerwichtigste. Es ist das Allerwichtigste. Und das Bewusstsein zu schaffen für sich selbst als an allererster Stelle, dass das so ist, das ist das Allerschwerste. Hört sich einfach an, ist aber wirklich richtig schwer. Und wenn du das erstmal geschafft hast, dann brauchst du im Endeffekt, du darfst nicht die Erwartungshaltung haben, dass du 100% deiner Mitarbeiter damit erreichst. Und wir haben auch wieder so das unbewusste Kompetenz gewesen. Wir haben irgendwann festgestellt, dass es einfacher mit denen zu arbeiten, die sich von vornherein dafür öffnen und sagen, hey, ich bin dabei, ich übernehme Verantwortung, das ist mein Projekt, das mache ich jetzt. Dann sind das vielleicht so erfahrungsgemäß 12-13% der Menschen, für die du Verantwortung hast, die aktiv das einfordern und Verantwortung übernehmen. Und arbeite einfach nur mit denen. Und den anderen gibst du regelmäßig ein Update, dass die sehen, was da passiert, dass die ein gutes Gefühl haben, dass irgendwie die Tür immer offen steht. Du kannst jederzeit dazukommen und kannst mitarbeiten. Wir haben früher immer den Fehler gemacht und wir haben uns auf die Masse konzentriert und haben versucht, die Masse zu bewegen. Das hat nur nicht funktioniert. Ja, in der BWL oder so heißt es, glaube ich, du musst auf die Early Adopters musst du dich konzentrieren. Also die immer bereit sind, auch mal was Neues auszuprobieren, das sind halt nicht so viele. Aber dadurch hast du viel weniger Widerstände, weil du ja nur mit denen arbeitest, die das auch wollen. Und du erzeugst Sog, weil die anderen Menschen, die dann in einer Halteposition sind, die beobachten dich. Da kannst du von ausgehen. Und dann kommt nach und nach der ein oder andere und sagt, okay, ich nehme ja jetzt mal einen Fuß und gehe mal mit in den Kreis. Und dann stelle ich fest, oh, das ist gar nicht so schlimm. Und die Menschen, mit denen du angefangen hast, die werden dann das tragen, weil die haben schon gelernt in diesen kleinen Schritten, wie wertvoll das ist. Und die wollen das auf keinen Fall wieder zurückgeben. Versuch mal jetzt, guck dir das an, in wie vielen Firmen, die versucht haben, Homeoffice wieder zurückzuschrauben. Ja, viel Spaß.
Ja, da haben sich dran gewöhnt und finden das gut. Und das Hybridmodell funktioniert ja auch ganz gut. Ne? Es muss halt nur organisiert werden. Ne?
Eben. Na, und da sind wir wieder bei Vertrauen reduziert Komplexität. Die Firmen, die das zurückschrauben, vertrauen ihren Mitarbeitern nicht. Und das ist schon der Ende vom Anfang. Ne?
Das hat ja auch was mit Werten zu tun. Ne? Also ist ein Unternehmenswert von meinem Unternehmen Vertrauen oder... ist es das halt eben nicht. Ne? Also ist ja, das kann man ja auf eine Tafel schreiben. Also vertrauen wir uns oder vertrauen wir uns nicht? Auf welcher Basis findet denn so eine Zusammenarbeit oder die Zusammenarbeit statt? Wobei dieses Homeoffice-Thema tatsächlich so ist, das kann ich halt gar nicht nachvollziehen so richtig, weil ich von ganz vielen, gerade auch von Leuten im Vertrieb gehört habe, dass sie unglaublich effektiv waren. Und unglaublich effizient gearbeitet haben und eigentlich auch viel bessere Zahlen geschrieben haben. Soll es so sein, dass trotz besserer Ergebnisse das Misstrauen so groß ist, dass man denken kann, naja, jetzt haben die ja gezeigt, dass es besser geht. Wenn ich die jetzt hier wieder unter meine Fuchtel ins Büro hole, wird es dann noch besser? Oder ist es einfach nur Misstrauen, das so groß ist, dass es einen Mehrertrag nicht aufwiegt?
Ich denke, die Quittung oder die Ergebnisse werden wir ja in einem halben Jahr oder in einem Jahr, werden wir die ja überall sehen. Das ist bei euch natürlich im Handwerk, Homeoffice für einen Dachdecker ist ein bisschen schwierig, ne? Ist auch klar. Und aber in meinem Job ist es halt völlig normal. Und gerade auch der Vertriebsjob, wir waren schon relativ früh digitalisiert, was das Thema Videoberatung anging. Also uns hat die erste Welle gar nicht getroffen, überhaupt nicht. Wir haben ab dem zweiten Monat Lockdown 30% mehr Umsatz gemacht, weil wir viel effizienter waren. Du musstest eher darauf achten, dass du die Mitarbeiter bremst, dass sie, den Ausgleich auch haben. Weil sie haben irgendwann nicht mehr abgeschaltet. Wir haben Leute gehabt, die haben Samstag, Sonntags, die haben immer gearbeitet und haben dann nicht gemerkt, dass sie da auch sich nichts Gutes damit tun, sondern dass du eben auch mal diese Ruhe hast. Das hat auch was mit Führung zu tun, dass du darauf achtest, dass es deinen Mitarbeitern gut geht, dass du ihnen zuhörst, dass du dich auch mal für private Dinge interessierst und. Und nochmal auf das Thema Vertrauen zurückzukommen, weil Vertrauen aus meiner Wahrnehmung ist die Basis für eine gute Führung. Aber wenn du Vertrauen schenkst, musst du auch immer einkalkulieren, weil Menschen sind halt so, die werden dich enttäuschen. Deswegen kannst du ja jetzt sagen, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich gehe jetzt wieder auf die Kontrolle und weg vom Vertrauen. Oder ich sage, ich kalkuliere das mit ein. 30% werden mich enttäuschen. Dann ist das eben so. Ich weiß aber, dass ich unterm Strich damit besser fahre. Und die Menschen muss ich dann halt auch aussortieren, ja, wenn ich da hier und da mal enttäuscht werde. Das muss man einfach von vornherein so einkalkulieren. Dann tut es auch hinterher nicht so weh.
Das heißt, man sollte das versuchen, nicht persönlich zu nehmen.
Auf gar keinen Fall. Also das habe ich mir irgendwann auch abgewöhnt, weil wenn ich alles persönlich nehmen würde, was so passiert, dann habe ich auch irgendwann ein psychisches Problem.
Ja, das ist ja gerade bei so einem Handwerksbetrieb ist das ja so, das hat ja dann meistens irgendwer mal aufgebaut, da sind viele Emotionen im Spiel und da ist es natürlich ein Riesenproblem, wenn natürlich dann der Inhaber enttäuscht wird, der muss natürlich dann daran arbeiten, dass er das nicht persönlich nimmt, es einpreist in seiner Führungskalkulation und halt eben sagt, okay, alles klar, dann muss ich wenigstens die Deckung oben haben, falls der Schlag kommt, damit er mich nicht direkt auf die 12 trifft.
Ja, also Ego kills it all, sagt man ja, so schön, ne? Dein Ego steht, wenn dir das im Weg steht, und das ist die allerschwerste Aufgabe, gerade für so inhabergeführte Unternehmen, das Ego mal zur Seite zu schieben und zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf die Stufe tiefer und versuche einfach mal meinen Lehrling zu verstehen. Ja, warum daddelt der die ganze Zeit am Handy rum? Warum ist dies? Warum ist das? Versuchen, mich auf die einzulassen und das zu machen. Das sind ja so Dinge, du bist ja gar nicht so geprägt. Ich bin ja auch nicht so erzogen worden. Und ich weiß aber, wie wichtig das ist, weil ich eben Fortbildung gemacht habe, weil ich mich belesen habe und natürlich auch durch Kinder, die auch eine Menge beibringen können.
Definitiv. Wenn man die beobachtet, Kinder sind nicht nur ein Spiegel von einem selbst, sondern auch ein guter Lehrer. Das ist mal Fakt. Wenn man sich darauf einlässt, kann man auf jeden Fall sehr viel über sich selber lernen, wenn man mal seine Kinder beim Spielen beobachtet.
Ja, das zum einen. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir war das immer so, ja, also ich möchte auf keinen Fall so werden wie mein Vater. Ja, vielleicht hat das irgendeiner schon mal gedacht, ja. Und wenn du dich dann erwischt und denkst, oh, jetzt hast du genau so das gemacht, was du an den Dingen, wie du behandelt worden bist, wo du gesagt hast, so möchte ich selbst nicht behandelt werden, und du hast es dann trotzdem so gemacht. Und das ist halt die Phase der Prägung, die ist so wichtig, die darf man eben nicht unterschätzen. Und wenn ich 30 Jahre nach einem Schema konditioniert bin, dann wischst du das nicht von heute auf morgen weg.
Ja, definitiv. Also es ist halt, ein unglaublich schwieriger Prozess, das zu ändern. Das muss man, aber da ist halt Verstehen der erste Weg. Also das zu verstehen, wenn ich mir
Selbstreflexion auch.
Genau, wenn ich mir nicht die Mühe mache, mich selbst zu reflektieren und das zu verstehen, dann brauche ich den Weg eigentlich gar nicht versuchen zu gehen, weil dann wird es da im Kern scheitern, das ist einfach so. Ja, ist auf jeden Fall mal ein tierisch spannendes Thema. Da können wir jetzt noch sicherlich mehrere Stunden drüber philosophieren, aber ich sage mal, im Kern ist es ja so, dass wir, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lassen, geht es eigentlich weniger um Hard Facts in der Führung, sondern eigentlich eher um Soft Skills.
Ja, genau. Und du fängst bei dir an, die Reise. Und wenn du das schaffst, dann wird es eigentlich leicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du was gibst, kriegst du auch was richtig Tolles an Erfahrungen zurück. Und wenn du auch mal Verantwortung vor allen Dingen überträgst, dann kommen richtig tolle Sachen zurück. Ich hab das Glück, ich habe meine beiden älteren Kinder ja auch in der Firma als duale Studenten. Und ich habe das bei meiner Tochter von Anfang an gemacht. Bevor die noch angefangen hat zu studieren, hat die das Thema Social Media Marketing bekommen. Die musste das für uns abdecken. Ich konnte das sowieso nicht. Die hat den ganzen Tag das Handy in der Hand gehabt, hat dann Online-Marketing studiert. Und ich wäre gar nicht in der Lage gewesen, das so umzusetzen, wie sie das gemacht hat. Und ich habe nur zu ihr gesagt, du kannst hier alles machen, was du willst. Bitte sorg nur dafür, dass wir nicht verklagt werden. Solange uns keiner verklagt, kannst du machen, was du willst.
Es macht ja auch Spaß, wenn man Vertrauen geschenkt bekommt. Also ne, für denjenigen, der sie bekommt.
Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch, kann nicht jeder damit umgehen, aber die Leute, die damit umgehen können, werden dann auf jeden Fall zu Duern.
Ja, die haben auch eine Challenge an sich selbst. Es so gut wie möglich zu machen, noch besser als erwartet.
Genau, und dann gibt es halt im Endeffekt auch, was die Führung angeht, ich sag mal, dieses Thema Beachtung bringt Verstärkung. Wenn etwas richtig positiv ist und du sagst, das hätte ich alleine gar nicht hinbekommen und du bringst da Beachtung hin, indem du Wertschätzung und Lob aussprichst, was ja für so einen Handwerksbetrieb oder so einen eingesessenen 60-, 70-jährigen Handwerksmeister nicht selbstverständlich ist, zu loben.
Nicht geschimpft ist genug gelobt.
Ja, genau. Ne? Du kannst mit Beachtung so viel Positives bewirken. Du kannst natürlich auch mit Beachtung eine Menge Negatives bewirken. Wenn du Meckerei, Nöhlerei, zu viel Beachtung schenkst, musst du auch ein bisschen das Gefühl dafür haben, das ins Gleichgewicht zu bringen. Aber insgesamt kannst du mit Lob und Wertschätzung, Anerkennung, wenn du Verantwortung übertragen hast, du kannst sehen, wie die Menschen über sich hinauswachsen. Das ist unfassbar.
Aber dann ist ja quasi der Weg für seinen Handwerksbetrieb, der, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der in der Geschäftsführung sitzt der Inhaber, dann hat er einen Vorarbeiter, dann hat er einen Gesellen, dann hat er einen Lehrling. Und dann ist es ja eigentlich die Aufgabe des Inhabers, sich den Vorarbeiter zu nehmen, weil der Vorarbeiter ja direkt an der Produktion sitzt, an den produktiven Mitarbeitern. Und dem im Prinzip diese Skills anzutrainieren, weil der ja dafür sorgt, dass die Leute produktiv sind. Das macht ja im Regelfall nicht der Unternehmer, sondern er ist selber auf der Baustelle. Aber wenn er quasi eine Ebene schon unter sich hat, dann muss der unter ihm steht, der muss diese Skills in der Führung haben, damit er halt die Produktion motiviert und natürlich dann halt auch eben ja zu dem Unternehmensziel natürlich auch ein positives Ergebnis zu haben, eben entsprechend beiträgt. Ja, wie gesagt, ein spannendes Thema. Da finden wir noch tausend Dinge, über die wir sprechen können, auf die wir eingehen können. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Schluss und zum Abschied. Oder ich verabschiede mich jetzt und übergebe an Markus und hat Markus noch ein paar Worte und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, abonniert und zuhört.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Das war wirklich wieder ein spannendes Thema. Ich habe da noch eine Frage. Was würdest du denn den Handwerksmeistern, die jetzt gerade den Meister gemacht haben, raten, außer die Ausbildung zum Meister? Vielleicht irgendwelche Workshops zu besuchen noch, um das Mindset zu bekommen.
Ja, eigentlich müsstest du noch Psychologie studieren. Weil was eben viele unterschätzen, neben der handwerklichen Kompetenz, ist die soziale Kompetenz. Wenn es ums Thema Führung geht, und auch das ist ein Handwerk, soziale Kompetenz. Das muss man nicht zwingend alles in die Wiege gelegt bekommen haben. Das kann man auch lernen. Das heißt, auch da gibt es ohne Ende viele Bücher und Workshops und YouTube-Videos, die du dir anschauen kannst. Du musst dich einfach regelmäßig damit auseinandersetzen, mit diesem Thema soziale Kompetenz, Empathie, damit sie für dich bewusst wird und damit du auch an dir arbeiten kannst. Und das würde ich einfach jedem mit auf den Weg geben. Sei ein ewiger Schüler und beschäftige dich mit diesen Dingen, was Menschen bewegt. Und da kannst du immer bei dir selbst am besten anfangen.
Tipptopp. Sehr gut. Dann wird der Tooltip heute, werden dann ein paar Bücher Über Mindset.
Ja. Über Mindset und Führung.
Genau.
Ja, da gibt's eine ganze Menge. Also was ich empfehlen kann, weil es eine ganz einfache Geschichte ist, um so langsam da ranzukommen an das Thema, ist Well Done von Walen Lernen. Ist geschrieben von Kate Blanchett, würde ich dir hinterher mal zur Verfügung stellen. Das Buch, das ist wirklich sensationell. Es ist ganz einfach anhand eines Beispiels von einem Handelsvertreter, der in Florida irgendwo in diesem SeaWorld ist und lernt von den Trainern, wie die das hinbekommen, dass so ein Orca das macht, was die von dem wollen. Und da kannst du fürs Leben einfach eine ganze Menge mitnehmen.
Spannend.
Spannend, ja, auf jeden Fall. Ja, das verlinken wir in den Shownotes, würde ich sagen.
Genau. Ja. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Mach's gut. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal.